Herzlich willkommen beim Techtel-Techtel.
Dem Schweizer Tech-Pod. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtel-Mechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Herzlich willkommen zum Techtel-Mechtel Folge 210 mit mir, Florian Bodocki, mit der Michelle Brändle.
Hallo miteinander.
Und mit dem Samuel Buchmann.
Hallo zusammen.
Ja, unser Podcast-Daddy Phil ist in der Ferien. Der Luca nimmt einen anderen Podcast auf. Der Tommy lackiert sich irgendwann mit Rüstung am Gurtenfestival. Und wir,
kurz gefasst, ja, wir sind ihnen zu wenig wichtig.
Genau, wir halten die Podcast-Flagge von Digitec hoch. Und das machen wir heute mit verschiedenen Themen. Zum einen reden wir über Kameras von Canon. Dann reden wir darüber, wie tragisch das wird, in der Zukunft in der Schweiz Fußball zu schauen. Es wird nämlich teurer und schlechter. Dann reden wir darüber.
Nochmal einen Grund mehr, um es nicht zu schauen.
Dann reden wir darüber, dass Firefox jetzt dann auch Schindluder mit unseren Daten treibt oder auch nicht. Und im Big Screen reden wir über ein Mann, der 1000 Kinder hat, der Mann mit 1000 Kindern. Gerade schon zum Voraus, weil der Phil und der Tommy heute fehlen, wird die Spielecke ausfallen. Aber wir starten wie immer mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, Samuel, zeichne uns doch mal ein Bild über die Kameras, die Canon hier vorgestellt hat.
Jawohl, gern. Wir reden ja recht selten über Kameras in dem Podcast und das hat einen guten Grund. Es passiert nämlich heute einfach nicht mehr so viel an dieser Front. Also Kameras sind seit ein paar Jahren, also seit 4-5 Jahren hätte ich schon gesagt, sind einfach alle schon sehr gut. Und heute machen wir wieder mal eine Ausnahme, weil jetzt gestern die wahrscheinlich wichtigste Kamera vom Jahr vorgestellt worden sind, und zwar Canon R1, das ist das erste spiegellose Flaggschiff in Anführungszeichen von Canon. Flaggschiff ist immer die wichtigste, die grösste Kamera, so die Avantgarde. Und dann als zweites haben sie noch die Canon R5 Mark II vorgestellt. Das ist die zweite Version von einer sehr, sehr erfolgreichen Kamera. Die ist jetzt glaube ich 5 Jahre alt etwa, und ist, ja, gehört eigentlich immer noch zu den beliebtesten Kameras, die erste Version, und von der gibt es jetzt eine zweite. Und ich bin extra da auf München gereist, also ein Presse-Event, um die zwei Kameras auszuprobieren, einen Tag lang. Und das hat sich auch gelohnt. Also was könnt ihr, was sind die neuen Kameras? Die R1, eben habe ich gesagt, das ist das neue Flaggschiff, das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr jetzt nicht fotografiert, irgendwie hauptberuflich. Das ist so eine moderne Version von diesen grossen Klötzen, die man immer sieht an Presse-Events, zum Beispiel an Fußballspielen. Dort rennen die alle immer rum mit so blockige quadratische Kameras,
genau,
ja, oder auch an einer Pressekonferenz oder irgendwie so. Und das sind so Kameras, das sind Werkzeuge, oder? Also ich gehe jetzt noch schnell auf die technischen Details dann ein, aber grundsätzlich kannst du dir vorstellen, das ist so ein Profi-Werkzeug, es ist unzerstörbar, es ist auch gebaut wie ein Panzer, also du hast wirklich das Gefühl, du kannst mit dem einen Nagel einschlagen, du könntest wahrscheinlich einen Nagel einschlagen damit und sie geht nicht kaputt. Das ist so die Hildibar-Maschine von der Kameras. Für alle Handwerker da draußen. Einfach so ein bisschen schwer, gross und dafür halt robust und funktioniert einfach. Genau. Jetzt, okay, was ist aufregend an dieser neuen Kamera, an der R1? Eben, wie gesagt, es ist die erste spiegellose Kamera von Canon in dem Format. Also, oder mit dieser Nummer mindestens. Die haben wir schon eine gehabt, irgendwie die R3. Und dort haben sie aber dann nicht das 1 genommen als Bezeichnung, sondern eben das 3, und das 1 ist halt so reserviert für ihr Top-Modell. Was macht sie so speziell? Primär ist der Autofokus. Also einerseits, dort ist Canon immer so in den vergangenen Jahren so ein Mühe hinten drin gewesen. Sony war meistens marktführend gewesen. Und jetzt haben sie es aufgeholt. Also jetzt ist wirklich der neue Autofokus, mindestens nach dem, was ich jetzt so mein erster Eindruck ist, ist das einer der besten Autofokus, den ich je gesehen habe. Einfach mal so in normalen Situationen, also das ganze Personentracking, das es jetzt schon überall gibt, schon ein bisschen länger, das funktioniert wirklich extrem gut. Also
macht es dort auch so mit dem Augentracking?
Ja, so genau, genau. Also es ja. Hat so mehrere Stufen im, oder haben die, also all so die Autofokus, ja. Die neuen, haben so mehrere Stufen. Wenn sie jetzt eine Person sehen, die relativ weit weg ist, dann tracken sie einfach mal die Person. Dann, wenn sie ja. ein bisschen näher kommt, dann wird es dann das Gesicht, wo man halt dann kann erkennen. Und wenn sie noch näher sind, dann tracken sie irgendwann das Auge. Okay. Oder so. Im Prinzip, ja. sobald die Kamera halt kann, das auseinanderhalten, wird dann das Auge fokussiert. Und je weiter weg du bist, ja, desto grösser wird halt dann der Bereich. Ja. Also nicht, ja, du weißt, was ich meine.
Mhm. Ja, genau.
genau. Und das funktioniert jetzt wirklich extrem zuverlässig. Also wenn es nur eine Person im Bild hat, dann erkennt die Kamera einfach die Person und stellt doch aufs Auge scharf, fertig und lässt sie auch nicht mehr los. Also wenn selbst wenn die irgendwie durchs Bild durchrennt und vielleicht mal einen Posten dazwischen kommt oder sonst irgendetwas, die kann die trotzdem quasi im Fokus behalten. Und das liegt halt ein bisschen daran, dass die Systeme mittlerweile nicht mehr einfach mechanisch scharf stellen wie früher. Oder? Also früher hast du einfach so die Fokuspunkte gehabt und wenn dort etwas durchgelaufen, also wenn dort etwas scharf gestellt hast, dann hat es einfach, genau, hast du es einfach ausgerichtet auf das, fertig. Und jetzt die neuen Systeme, die sind halt so ein bisschen intelligent in Anführungszeichen, also die analysieren halt den Bildinhalt. Das heisst, die merken, okay, das ist jetzt eine Person, da sind vielleicht die Beine, da sind die Arme, da ist der Kopf. Und seit so 2-3 Jahren, hat jemand gesagt, fangen sie halt wirklich auch an, dann die Bewegungen analysieren. Also sie merken quasi, okay, das ist jetzt eine Person und die bewegt sich nach links, da ist der Kopf und wahrscheinlich ist sie in einer, weiß auch nicht, 20. Sekunde etwa da. Und das heisst, die Kamera antizipiert eigentlich Bewegungen und schaut so ein bisschen in die Zukunft und stellt dann auch den Fokus dementsprechend um. Und eben, das hat dann zur Folge, dass wenn du jetzt, ich weiß auch nicht, einen Fußballspieler hast, wo ein bisschen rumrennt und dann kommt kurzzeitig ein anderer vorne durch, dann macht das nichts, sondern die Kamera bleibt auf dem, was du vorher fokussiert hast, solange du den Auslöser halb durchgedrückt hast. Oder? Genau, und das können auch schon Sony und Nikon bis jetzt und Canon geht jetzt aber wieder einen Schritt weiter. Und zwar, sie tracken nicht nur Personen, sondern sie analysieren eigentlich ganze Spielszenen. Also es geht jetzt einfach nur um Sportfotografie und Canon beschränkt sich jetzt da zuerst auch auf Fußball, Basketball und Volleyball. Und in den drei Sportarten, also jetzt mit der Funktion, die ich jetzt dazu rede, alles andere kannst du natürlich auch fotografieren, einfach mit normalem Autofokus. Aber bei diesen drei Sportarten gibt es jetzt so eine neue Assistenz, die heisst Action Priority. Und dort macht Canon eigentlich das, dass sie analysieren wirklich die ganze Spielszene und die Kamera versucht auch zu verstehen, okay, wo ist der Ball und wo geht der jetzt denn vielleicht an? Und dann priorisiert sie die Person, die den Ball hat. Also wenn du kannst dir vorspielen, du fotografierst irgendeine Basketballszene, das haben sie jetzt gemacht dort in München. Dort sind 3 oder 4 Spieler in deinem Sucherbild drin. Dann hat irgendwie der Spieler A den Ball, der dribbelt da so ein bisschen rum und dann gibt er irgendwann einen Pass zu einem anderen Spieler. Und in dem Moment, wo er den Pass gibt, wechselt die Kamera den Fokus mit dem Ball zusammen quasi zum neuen Spieler.
Okay, also auf den, zum Empfänger dann, oder einfach den Ball nachkommt.
Also ich weiß nicht, ob ich da zu weit vorgreife, aber in dem Fall könnt ihr ja irgendwelche Basketballdaten und so müssen einspeisen.
Hey, so das etwas ist erreichen, sehr oder weiss man da? Nein, das weiß man nicht. Das ist eine sehr interessante Frage. Das habe ich mit einem Berufskollegen dort auch diskutiert. Woher kommen echt die Trainingsdaten? Weil man weiss, so die Deep Learning Algorithmen, die KIs, die musst du ja wirklich mit viel Daten zuerst mal trainieren Und ich weiß es nicht. Sie sagen zu dem natürlich nichts. Das ist immer so, was die japanischen Firmen, da kannst du so etwas fragen und dann...
Geht alles klauen und dann, und dann haben wir es selber gefunden.
Nein, sie sagen einfach nichts.
Sie sagen nichts.
Also gar nichts.
Omerta von der Technik.
Ja.
Also sie sind da immer sehr bedeckt, oder?
Spannend,
Ich will denen auch gar nichts Böses unterstellen. Einfach, es ist einfach so, wenn dort nicht eine offizielle Information irgendwo rum ist, dann kommst du einfach nichts über. Oder? Fertig. Also das ist ein bisschen unklar, das ist wirklich eine gute Frage, weil eben entweder haben sie natürlich irgendwo Bilddatenbanken angezapft oder sie haben wirklich selber Fotografinnen und Fotografen rausgeschickt, um so Spielfotografieren, ganz, ganz viel, aber eben, da brauchst du wirklich Massen an Daten. Darum, nein, das weiss ich nicht, woher die Trainingsdaten kommen. Anyway, sie sind jetzt da.
Genau.
Es funktioniert meistens tatsächlich. Also ich habe das eben ausprobiert mit Basketball. Es ist aber in einem Innenstadion gewesen, also, nicht, also in einem Innenraum. Und hinten war es relativ dunkel gewesen. Und dann hast du, glaube ich, so ein das Problem, dass der Basketball, der ja braun ist, dann halt vor einem relativ dunklen Hintergrund nicht so einen guten Kontrast hat. Und ich hatte das Gefühl, darum hat das System manchmal nicht so gut funktioniert. Also gefühlt ist es etwa, eigentlich gesagt, in der Hälfte der Fälle etwa, hat das funktioniert und hat wirklich den ballführenden Spieler dann getrackt und den Ball verfolgt und so weiter. Das ist alles super. Ich weiß halt auch nicht, vielleicht funktioniert es zum Beispiel bei Fußball besser, weil halt dann ein weißer Ball auf einem grünen Rasen, oder? Das ist natürlich so
geht auch ein bisschen besser.
Besserer Kontrast, ja.
Genau. Aber hättest du jetzt gesagt, so aus eigener Erfahrung, da ist immer noch besser, als wenn es das Tracking nicht hat. Also so aus dem ganzen Ergebnis, so hey, es unterstützt es wirklich, auch wenn jetzt nur die Hälfte funktioniert.
Gute Frage. Ich glaube, also wenn ich jetzt Profi-Fotograf wäre und wirklich müsste das fotografieren und es wäre wichtig, dass ich den Moment nicht verpasse, dann würde ich wahrscheinlich das eher nicht brauchen, weil wenn du es halt manuell machst, also manuell, was heisst schon manuell? Es hat dann auch andere Tricks, kann ich noch schnell drauf zukommen. Aber im Prinzip manuell heisst einfach, du hast ein Fokusfeld, das leihst über einen Spieler, oder? Also mit deiner Kamera, und dann drückst du den Auslöser halb durch und dann erkennt die Kamera den Spieler, und solange du den Auslöser durchgedrückt hast, das ist, was ich vorher gesagt habe, behalten sie den Spieler auch im Fokus. Und mit dem hast du halt wie so ein bisschen mehr Sicherheit. Also wenn du jetzt weißt, okay, ich will jetzt von dem Spieler, weil der hat jetzt den Ball und von dem brauche ich jetzt ein Foto, dann ist die Methode wie so ein bisschen narrensicherer. Hingegen, wenn du jetzt einfach dich darauf verlässt, dass der KI-Algorithmus merkt, wo der Ball ist und dann den Fokus richtig legt, dann hast du halt einfach das Risiko, wenn er es dann gerade nicht schafft, aus irgendwelchen Gründen, dann verpasst du halt den Moment. Und darum habe ich das Gefühl, es müsste. Eben, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es beim Fußball funktioniert. Vielleicht ist es dort massiv zuverlässiger oder je nach
Lichtverhältnis. Oder in einer helleren Halle oder eine Halle, die gut beleuchtet ist, wahrscheinlich. Genau. Also Basketball ist, das ist eigentlich schon in hellen Räumen.
Genau. Also es hat da auch recht unterschiedliche Erfahrungen, wenn man so all die Hands-on, die es jetzt gibt. Das haben ja ganz viele Leute haben die gleichen Tests gemacht wie ich. Oder in den USA hat es auch noch in einem anderen Szenario das gegeben. Und die haben so ein bisschen unterschiedliche Erfolgsquoten. Beschreiben. Okay, eben darum, ich glaube, es kommt auf die Situation an. Zum Teil könnte das sehr gut funktionieren, zum Teil ist es wahrscheinlich ein bisschen zu wenig zuverlässig. Das ist so die erste Möglichkeit, oder wie kannst du fokussieren. Dann haben sie jetzt aber auch ein Augentracking, das gibt es schon länger. Das kannst du dir vorstellen, wie bei der PSVR 2 gibt es das zum Beispiel, also bei einer Gaming-VR-Brille oder beim Apple Vision Pro. Also Augentracking im Sinne von, es trackt deine Augen, also als Fotografin oder Fotograf, schaust du in den Sucher rein.
Ach so, ja.
Und die Kamera hat mit Sensoren geschaut, oder wo schaust du an im Sucher, also deine Pupille. Und dann leitet sie den Fokus dort an, wo du an schaust.
Das ist cool,
ja. Das ist echt cool.
Das ist auch schon ein Next Level, ja, voll. Mal so ein bisschen aus der anderen Sicht, nicht Augentracking auf dieser Seite, sondern von dir. Mhm.
Voll, genau, in die umgekehrte Richtung, das musst du kalibrieren zuerst.
Ja.
Und dann nachher siehst du an einem Sucher oder dort, wo du an schaust, hast du so ein Pünktchen, wo die Kamera das Gefühl hat, dass du anschaust. Und das ist also etwas, je nachdem, was für Augen das du hast anscheinend, oder was für Augenhöhlen, deine Schädelform, ich weiß nicht was, funktioniert das besser oder schlechter. Mit einer Brille ist es so ein bisschen mitteltoll, oder weil halt dann dein Auge weiter weg ist von dieser Suchermuschel, dann ist es glaube schwieriger, um dein Auge zu tracken, wenn du ohne Brille das machst. Also es hat Leute, für die funktioniert das super und für andere geht es irgendwie gar nicht. Also ich weiß nicht, das sind irgendwelche anatomischen Unterschiede. Auf jeden Fall, das gibt es schon ein bisschen länger bei der R3. Mhm. Jetzt haben sie es einfach verbessert angeblich, jetzt ist das präziser, schneller, was auch immer.
Ich sehe schon wieder so ein Race as a Gate kommen am Schluss. Wie beim Ding, wo...
Du meinst, hey, deine Augenfarbe oder so, wo dann... Ja,
Scheitelform.
Genau. Ja, mit Brille hast du einfach eh immer Nachteile, oder? Ja,
das ist aber so in dem Moment. Oder?
Bei allem.
Wenn es funktioniert, also ich habe das ausprobiert, bei mir geht es so einigermaßen. Ja. Wenn es funktioniert, ist das so eine recht coole Sache, halt auch wieder in Verbindung mit... In Verbindung mit einem Personentracking, dann ist es eigentlich super. Oder? Weil ich kannst du dir vorstellen, du hast eine Szene mit vielleicht 4-5 Leuten drin, du schaust eine Person an, drückst den Auslöser halb durch und dann fokussiert die Kamera halt einfach genau die Person, die du anschaust und erkennt die Person als solches und solange du gedrückt haltest, behalten sie halt auch die Person im Fokus. Ja. Oder? Also es ist wie so ein Zusammenspiel zwischen dem Eye-Tracking und dem Personentracking. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich glaube, das könnte in der Praxis wahrscheinlich fast nützlicher sein als das KI-Zeug, habe ich jetzt das Gefühl.
Ja, eben wenn es anderen nicht immer gut funktioniert und du spezifische Situationen brauchst, ist es schade. Ja.
Und die dritte Möglichkeit, die sie jetzt noch eingebaut haben, ist, du kannst vorher Personen registrieren, also Gesichter. Du machst ein Foto von einer bestimmten Person, dann registriert es das. Und sobald du nachher irgendeine Szene hast, wo die Person auftaucht, dann wird die priorisiert. Das ist auch noch recht cool. Also, du kannst dir vorstellen, du hast eine Pressekonferenz oder irgendeine Konferenz, wo mehrere Leute im Bild sind und reden und du willst, ich weiß nicht, genau die Politikerin scharf haben, die rechts von der Mitte ist und du hast du vorher registriert, dann fokussiert die Kamera wirklich zuverlässig auf die Person und der Rest ignoriert sie einfach.
Ich sehe schon so, du bist so ein Fußballspiel am Abfotografieren, dann kommt so ein Flitzer und du wirst automatisch so fokussiert auf den.
Wenn du vorher registriert hast, dann habe ich aber andere Fragen.
Du, wenn du weißt und so, hey, komm, weißt du was, ich renne jetzt los und du fötelst mich, dann vielleicht, ich weiß nicht.
Genau, dann hast du vorher registriert. Dann würde es super funktionieren.
Dann wäre es cool, ja.
Man merkt einfach so ein bisschen, wo es hergeht oder man ist so bei der Bildqualität und so weiter, hat man so ein bisschen das Plateau erreicht, sage ich jetzt mal in der Sensortechnik und darum versucht man jetzt halt einfach in den Funktionen dort irgendwie noch Mehrwert können zu bieten, dass man kann sagen, hey, wir haben etwas Neues, etwas mehr.
Ich sehe mega so Bewegung wie bei der Smartphone-Fotografie. Dort ist auch so ein bisschen, hey, viel besser geht es nicht mehr. Komm, wir machen jetzt richtig Software und richtig AI, so ein bisschen unterstützend, dass es in die Richtung irgendwie noch spannender wird und Neuerungen gibt. Ja.
Eben, ist dann halt schwierig. Also, bei so Kameras oder bei Smartphone ist das meistens ein bisschen Spielerei. Dort kann es auch mal nicht funktionieren und es ist wie nicht so schlimm. Wenn es halt so eine Profikamera ist, dann muss es wirklich relativ zuverlässig sein, weil das sind Geräte, die kaufen nur Berufsfotografinnen, Fotografen, die irgendwie für Agenturen arbeiten oder so. Das sind auch Kameras, die kosten
ich würde sagen, Preissegment.
1600 ist es jetzt, glaube ich, Einstiegspreis.
Ja.
Also die sind teuer.
Ja.
Und darum muss es schon recht gut funktionieren und sie muss auch sonst verheben.
Ja.
Vielleicht so schnell einen Überblick, was sie sonst so kann, jetzt Flaggschiff, oder was sie auch nicht kann, vielleicht, ist auch noch spannend. Wir haben vor ich weiß gar nicht mehr, im November letztes Jahr haben wir darüber geredet, Sony hat eine neue Kamera dort rausgebracht mit einem Global Shutter, das heisst, sie kann den Sensor aufs Mal auslesen, alles aufs Mal. Das kann jetzt die nicht. Das heisst, du hast immer noch so ein bisschen Verzerrungen, wenn du mit dem elektronischen Verschluss schaffst und sie ist auch nicht ganz so schnell bei den Serienbildern. Und wenn ich sage nicht ganz so schnell, dann heisst es einfach, sie kann 40 Bilder pro Sekunde aufnehmen und die andere kann 120, die von Sony. Und das ist
beides, schon ein erheblicher Unterschied.
Ist ein erheblicher Unterschied, aber es sind beides absurde Werte. Also,
ich kann sagen, 40 ist doch schon mega krass.
Ist schon extrem viel. Also wenn du 40 Bilder pro Sekunde auf dem Auslöser bleibst und du machst irgendwie 5 Sekunden lang eine Aufnahme mit 40 Bilder pro Sekunde, dann hast du 200 Bilder auf der Karte, die du dann nachher aussortieren musst. Also,
Das willst du eigentlich nicht unbedingt.
Das willst du gar nicht unbedingt.
Extrem spezielle Situationen. Aber
genau, also kurzzeitig, du kannst ja so einen Boost hinzuschalten, dass du auf dem Knopf hast die 40 Bilder pro Sekunde und das aktivierst einfach in gewissen Momenten und dann hast du die 40 und sonst hast du nur, weiß auch nicht, 10 Bilder pro Sekunde, das kannst du alles so einstellen. Darum habe ich sage jetzt, das ist zwar weniger, aber es wirklich, ist jetzt nicht wirklich eine Einschränkung von dieser Kamera, hätte ich mal gesagt. Dafür hat sie mutmaßlich wahrscheinlich eine bessere Bildqualität, weil der Global Shutter von Sony, der hat dann so ein bisschen Nachteil. Ich gehe jetzt noch nicht mega tief in die Technik rein, aber so unter dem Strich kann man sagen, dass die von Canon, also die R1, wahrscheinlich ein bisschen die bessere Bildqualität hat und dafür ein bisschen weniger schnell ist. Und so der Global Shutter hat noch so ein paar andere Vorteile bei Sony, die jetzt die natürlich auch nicht hat. Aber das gleicht sich so ungefähr aus, würde ich mal sagen. Die Auflösung ist bei beiden gleich, ist 24 Megapixel, das ist nicht so viel. Und da gibt es noch ganz viele Leute schon in irgendwelchen Foren, die finden, hure Scheiße, 24 Megapixel ist ja mega lame, weil da hat es irgendwie schon Kameras, die können schon 50 und 60 Megapixel und so. Ja, das stimmt und das sind auch andere Vorteile. Dafür hast du halt bei 24 Megapixel nicht so die riesen Datenmengen.
Ich wollte sagen, es ist ein bisschen kompakter, oder? Dann kannst du mehr Fotos machen, gerade bei Sport und so eben. Und ganz mit genau. 40 Bildern in der Sekunde bist du, glaube ich, froh, wenn du ein bisschen kleinere Werte hast.
Und ich glaube, dass, also Canon argumentiert das auch ganz bewusst so, sie sagen halt, hey, sie haben das Feedback von diesen Berufsfotografinnen, Fotografen, das sei etwa die Auflösung, die der Sweet Spot ist, das ist genug für alles, was du irgendwie brauchst. Also weißt du, so, ich weiß nicht, Online-Medien, ein Magazin drucken, eine Zeitung und so weiter, da brauchst du keine 50-Megapixel-Bilder und du hast so Vorteile, wenn du eine höhere Auflösung hast, du kannst halt dann zum Beispiel etwas zuschneiden, oder? Aber unterm Strich, so im Mittel, ist das etwa die Auflösung, die Sinn macht, dass es eben nicht riesige Datenmengen gibt, aber trotzdem genug gut ist.
Genau.
Ja.
Und, für den,
ja.
Für den Sport auch, wo wir gerade zu unserem nächsten Thema kommen, also wenn man jetzt nicht am Rand vom Fußballfeld steht und Fotografien macht, dann sitzt man vielleicht vor dem Fernsehen und schaut Fußball. Leider wird das zumindest in der Schweiz und für die Schweizer Liga in der nächsten Saison teurer. Blue Sport, ich nehme an, ihr kennt das, das ist eine Swisscom-Tochter, die Sportübertragungen anbietet. Die erhöhen den Preis für Bestandskunden. Es ist so, dass schon letztes Jahr haben sie den Preis erhöht für neue Kunden auf mittlerweile 34,90 Franken im Monat. Wenn du Bestandskunde warst, hast du noch so ein bisschen Glück gehabt und hast nur in Anführungszeichen 29,90 im Monat gezahlt.
Das ist alles nur für Sportsachen, oder?
Das ist nur für Sport. Das ist Blue Sport. Ja. Sie bieten verschiedenste Sachen an. Sie nennen sich allerdings Home of Football. Das heisst, ihr Kerngeschäft ist ganz klar der Fußball. Nebst dem Spiel natürlich auch mit Expertise und mit Studio, mit Analysen und dies und das und Ananas. Aber dort ist jetzt eben schon frisch auch vorbei und es kostet 34,90 im Monat.
Das ist super viel. Das ist irgendwie so die letzte Bastion von so dem Pay-TV, wo du auch musst.
Genau.
30, 35. Weißt du, ich meine, sonst ist das Netflix-Abo ist ja mittlerweile auch teuer geworden, aber wo sind wir dort? Bei 20?
Bei Netflix hast du immerhin noch Alternativen, oder Flo? Ich glaube, bei Blue sieht es ein bisschen anders aus mit Alternativen.
Also der Punkt ist, theoretisch gibt es natürlich schon Alternativen. Es gibt andere Anbieter in der Schweiz, The Zone oder auch Sky Sports, die Fußballübertragungen anbieten. Aber der grosse Unterschied ist natürlich, wenn du willst Serien oder Film schauen willst, dann hast du mehrere Anbieter und dann gehst du einfach dort hin, entweder was am wenigsten kostet oder was am meisten hat, was dir gefällt oder was die grösste Auswahl generell hast. Und im Fußball, jetzt auch in anderen Teamsportarten, funktioniert das natürlich so nicht, weil in der Regel hat ein Fußballfan sein Team oder seine, was weiß ich, zwei, drei Teams, die favorisiert er und die will er sehen. Und die spielen nachher in der Liga, jetzt bei mir, ich bin jetzt logischerweise, wie man hört, in Basel Fußball sozialisiert worden und ich will FC Basel sehen. Und dann interessiert es mich nicht, dass Sky Bundesliga hat und weiss nicht was. Oder der Sohn irgendwie, was weiß ich, Hintertupfinger, Käserollliga oder so. Ich will FC Basel schauen.
Also heisst das, wenn du deinen Dialekt wechselst, bist du automatisch IB-Fan?
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall.
Nein, mein Mindset bleibt natürlich das Gleiche. Das ist genau. Aber das heisst halt, ich finde es mega komisch, dass man mit so Sachen wirbt. Und auch Blue wirbt nach wie vor so, sie sind immer noch einzigartig, attraktives Angebot und stark im Preis. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil A, sind sie die teuersten und B, und das kommt, jetzt kommt noch ein neuer Plot-Twist, sie verlieren eben auch noch andere Übertragungsrechte. Weil bis anhin war es so, dass auch die französische Ligue 1 und vor allem für die Schweiz spannend die Serie A, also die italienische erste Liga, hat Blue auch die exklusive Übertragungsrechte gehabt. Das ist natürlich mit der relativ grossen italienischen Diaspora, die es ja gibt in der Schweiz, ist das natürlich sehr spannend gewesen. Und jetzt haben sie im Prinzip weniger. Also was sie jetzt hauptsächlich haben, sind die beiden Top-Schweizer Ligen, das heisst Super League und Challenge League. Sie haben Champions League, was natürlich ein grosses Ding ist, Champions und Europa League. Das zieht nach wie vor sehr stark. Aber sonst haben sie wirklich nur noch so Schnipselgeschichten. Sie haben über den welschen Partnersender RMC haben sie noch ein paar so Top-Spiele von der Premier League. Und auch hier, oder, sie werben dann damit, wir haben noch die Premier League. Und sie, ja, aber ihr habt nur Topspiel. Das heisst meistens halt die Mannschaften, die von grösstem Interesse sind, halt Manchester City und Manchester United und Chelsea und Liverpool, wo ab und zu mal ein Spiel kommt, auf Französisch notabene nur. Also mit französischem Kommentar. Und Bien-Noté. und das ist natürlich nicht, du kannst natürlich dann nicht sagen, du hast Premier League. Weil,
aber dort, die sie verloren haben, dort gibt es jetzt keine Alternative, die quasi aufgegriffen hat und gefunden hat, hey, komm, wenn Blut nicht hat, dann kaufen wir sie.
The Zone. Selbst schon.
The Zone. The Zone hat jetzt die dafür.
Die hat jetzt die Recht, die Übertragungsrecht. Aber es ist auch dort, das ist natürlich auch dort verhackstückt. Und das ist eben. Und dann noch im gleichen Atemzug noch der Preis erhöhen, finde ich dann schon dicke Post. Und was dann noch erschwerend hinzukommt, ist so, sie haben zwei Abo-Modelle. Die Blue Sports. Eine ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das kostet 34,90 im Monat und da verpflichtest du dich für ein Jahr. Und das ist einfach, ich finde, das ist einfach das ist ein Anachronismus. Das ist ja wie früher, wo dann noch bei Orange der Salt vorgegangen, so mit 17 oder mit 18 dein erste Handy-Abo abgeschlossen. Zwei Jahre
abgeschlossen. Abo und so. Genau. Ja, die ja. Wissen halt, oder? Die wissen, dass sonst viele Leute wahrscheinlich aber für ganz spezifische Spiele sich einen Monat lang oder
ich
so.
Ich wollte sagen, ja.
Oder während der Saison.
Champions League schauen irgendwo und genau. Sind wieder gut.
Und das kannst du auch. Sie haben auch das Abo-Modell, wo du keine Kündigungsfrist hast, wo du einfach zum Monatsende kannst künden, aber das kostet dann 49,90 im Monat.
Also wirklich, aber gut, das andere, was du aber gesagt hast, dass sie jetzt weniger Recht haben, wahrscheinlich wie Serie A und ich weiß nicht was. Also, du hast am Anfang ja gesagt, das ist eigentlich egal, oder? Weil du hast meistens eh einfach, also klar, für die Leute, die diese Liga schauen wollen, ist es nicht egal, aber die haben
die müssen
wahrscheinlich
wechseln,
einen anderen Anbieter, der das dann hat.
Ja klar, die müssen wechseln, ja.
Aber das heisst, das ist jetzt eigentlich nicht so relevant, wenn ich das richtig verstehe. Also, wenn
für mich nicht, für
Blue, aber dort ist die Preiserhöhung halt trotzdem, gell? Also dann zahlst du
eigentlich nie. Also ich muss dazu sagen, ich bin einen Weg nicht Blue-Kund. Also, weil Heimspiel vom FCB verfolge ich nach wie vor meistens im Stadion. Und es sind in der Regel spielen sie am Wochenende, das heisst, es sind vier Spiele in einem Monat, das heisst, zwei Auswärtsspiele und für zwei Spiele im Fernsehen zu schauen, zahle ich. Ich habe auch nicht 29 Franken gezahlt und ich würde auch nicht 35 Franken zahlen. Ich verzichte einfach auf das. Weil ich finde, hey, für das Geld kannst du schon fast ins Stadion. Oder?
Also ich würde sagen, lohnt sich wahrscheinlich eher. Vielleicht, wenn es da damit erreichen kommt, wir holen die Leute ein bisschen mehr ins Stadion. Dann macht doch alles teurer.
Also es reicht noch nicht ganz, aber es ist wirklich auf dem besten Weg. Und genau.
Ja,
und eben gerade der Verlust von diesen Ligen ist natürlich klar, wenn du starke Konkurrenz hast, wo dich einfach überbietet, oder die Ligen, die verkaufen die Recht und die verkaufen die Recht natürlich am meistbietenden. Das ist ja völlig klar. Oder?
Aber das ist ja immer nur exklusiv. Also verkaufen die Ligen ihre Recht pro Land nur jemandem? Oder wie funktioniert das?
Das ist ein bisschen, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also teilweise geben sie dann auch Einzelspiele weg und dafür zahlen sie ein bisschen weniger oder kriegen von denen ein bisschen Geld. In der Schweiz ist es jetzt zum Beispiel so, das SRF strahlt pro Champions League-Runde ein Spiel aus, dürfen sie. Und das gesteht einem Blue zu. Die sind Rechteinhaber und der SRF zahlt, ich nehme an, Blue, für das auch ein bisschen Geld. Und dann dürfen sie sich ein Spiel aussuchen. Und bei der Super League ist es genauso. Also, das SRF darf ein Spiel live übertragen pro Runde. Es sind ja 12 Mannschaften, ergo sind es 6 Partien. Und meistens nimmt das SRF da natürlich ein bisschen die attraktivste, aber das SRF hat ja auch einen Öffentlichkeitsauftrag, das heisst, sie müssen logischerweise alle Regionen ein bisschen bedienen, das heisst, sie müssen dann auch einmal ein Lugano-Spiel oder ein Lausanne-Spiel übertragen, obwohl man weiss, dass die Regionen sind jetzt nicht so fußballaffin wie Basel, St. Gallen oder Zürich oder so. Oder?
Das ist so für so Gelegenheits... Fußball nicht kennen wie mich, ist es vielleicht attraktiv, wenn ich jetzt mal irgendwie das Champions League-Spiel schaue, dann kann ich es auf SRF machen. Genau. Aber wenn ich jetzt Fan bin von einer bestimmten Mannschaft, dann ist das nichts, oder? Weil
dann gehst du lieber ins Stadion.
Also, oder eben aus dem Blue.
Ich würde grundsätzlich eher empfehlen, ins Stadion zu gehen. Aber,
ja, gut. Ja.
Und jetzt kommt eben noch ein neuer Plot-Twist, und das ist wirklich, glaube ich, gestern oder vorgestern bekannt worden. die SFL, also Swiss Football League, die lanciert einen eigenen OTT-Service. Also so einen, eigentlich so einen Streaming-Service
auf ihrer Website. OTT, Entschuldigung.
Over the top. Also es ist so, sie bieten Streams an von der Super League Fußballspiel auf ihrer eigenen Website, wo du kannst einzelne Match kaufen für 2 Stutz, also für 1,99. Mhm. Das hast du eben früher noch bei Ding auch können, bei Blue. Die haben dann irgendwann gesagt, nein, wir haben nur noch Abos, Einzelmatch-Miete, die wollen wir nicht mehr, aus Gründen. Allerdings ist es so, dass aus lizenzrechtlichen Gründen ist der Service in der Schweiz und in den Nachbarländern von der Schweiz nicht verfügbar. Es ist wirklich denk dafür, wenn du als Fan von einem Schweizer Fußballclub irgendwie, was weiß ich, 2 Wochen in Spanien am Strand liegst, könntest du für 2 Franken das kaufen und schauen. Weil Blue übertreibt nicht, also du kannst Blue nicht verfolgen im Ausland.
Okay. Genau. Also das ist ja wirklich, also da,
und
das ist ja ein riesiger
Es ist Schummel. Sehr unzufriedenstellend, ne? Das ist extrem, so überall alles ein bisschen verhäckselt und teuer. Und, ja.
Also am Ende vom Tag musst du eigentlich, wenn du es jetzt wirklich möchtest, deinen Club verfolgen als irgendwie Schweizer Fußballfan, dann bist du eigentlich genötigt, jetzt die, entweder ein Jahresabo abzuschliessen für irgendwie 35 Stutz im Monat oder ein Monatsabo für 50 Stutz im Monat. Das ist sehr viel.
Das ist mega viel. Und jetzt, und eben, ich denke, da werden sich, und das soll keine Aufforderung und auch keine Anleitung sein, aber jetzt werden sich natürlich mit dem neuen Angebot von der SFL, ich weiss nicht genau, wie sie es mit den Kommentaren lösen, ob du einfach Stadionatmo hast ohne Kommentar oder was. Aber ich meine, VPN ist halt auch keine Zauberei mehr. Gell? Mm. Das heisst, es heisst natürlich, es ist in der Schweiz nicht verfügbar. Das ist es auch nicht. Ich bin vorher schauen. Wenn du auf ein Match klickst, heisst, der Content ist in deinem Land nicht verfügbar. Du musst das bei Blue schauen, weil du in der Schweiz sagst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das relativ simpel zum Gehen ist. Oder? Und dann kannst du einfach occasionally für einen 2-Franken die Spiel schauen.
Und was mehr Sinn macht. Ich meine, wie viele Spiele hat die Mannschaft pro Saison?
Also nur Ligaspiele sind es 38.
Okay.
Aber also, halt verteilt oder auf mehrere
Flanken.
Ja, klar. Also das fängt jetzt an, das Wochenende. Und ist in der Regel so Ende Mai ist es fertig.
Ja,
also es ist das Jahresabo, macht darum durchaus eigentlich schon auch Sinn, die 12-Monats-Verpflichtung eigentlich. Weil du hast eigentlich nur durch Juni wo kein Super League Fußball ist.
Also und nachher vom jetzt bis im Mai sagst du, alles klar.
Ja, dann ist es quasi.
Okay.
Genau.
Oder eben, du zahlst 76 Franken mit einem VPN.
Wie gesagt, das soll keine Aufforderung sein. Es ist nicht gewünscht und vermutlich ist es auch nicht ganz legal. Aber also,
ist es
nicht?
Es ist machbar.
Es ist sehr, also wenn es funktioniert, vielleicht haben sie auch einen sehr, sehr guten, weißt du, vielleicht haben sie die IP-Ranges, kennen sie die alle und blockieren sie die alle sehr erfolgreich. Das weiß man ja nicht so genau. Mm. Aber ich bin gespannt, wie Blue auf das reagiert. Weil das ist wirklich keine Hexerei mehr. Das ist ja nicht irgendwie Tech-Nerd oder Gatenwissenschaft, sondern VPN sich zu mieten für kein Geld mittlerweile. Gell? Das kostet ja wirklich nichts mehr.
Ja, und, ja, ist sicher spannend zu verfolgen, wie viele Leute das gehen oder irgendwie ja den Aufpreis zahlen.
Definitiv.
Ja.
Und ja, man darf gespannt sein, aber es ist halt eben, also, ja. Und die anderen Ligen eben sind verteilt, Sky Sports, auch Sky Sports zum Beispiel auch noch ganz, vielleicht um das noch zu erwähnen, die haben auch immer noch Kooperation mit MySports, Achtung. MySports ist eine Tochterfirma von, weißt du, wie heissen sie mittlerweile? Sunrise UPC, UPC Sunrise. Und du kannst, weil die UPC Sunrise, das ist dann das Home of Ice Hockey, das heisst, Schweizer Ice Hockey wird dort gebracht. Die haben Exklusivrecht auf die Nazi A und B. Und dort kannst du nachher den vergünstigt eben auch Sky Sports Abo haben. Die haben dann wiederum das Recht für sicher die deutsche Bundesliga. Ich weiß nicht, was sie sonst noch alles haben und so. Also aus meiner Sicht, die Luft für Blue Sports wird langsam echt dünn. An allen Fronten.
Also, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das verpasst habe, aber was haben Sie gesagt? Warum wird es teurer?
Weil Sie es können.
Weil Sie es können, oder? Investitionen in Infrastruktur, Preisanpassung, blibla.
Okay, also eigentlich einfach nichts.
Ja, also es ist einfach mehr so. Also man muss auch dazu sagen, es ist nur, sie ziehen jetzt nur die Bestandskunden noch nach. Der Preis gilt eigentlich schon seit 2023. Es ist nur so, die langjährigen Kunden haben jetzt einfach so aus Goodwill.
Ja gut, okay, das kann ich noch nachvollziehen, aber... Ja. Ja gut, also dann ist mehr also die Preiserhöhung, die es eh schon gegeben hat, auf was 23 hast du gesagt, genau. Dann ist die selber eigentlich einfach so ein bisschen fragwürdig. Aber ich habe keine Ahnung, was dort für eine Begründung hat in dem Fall.
Ja, einfach der große Plot-Twist ist jetzt halt eben, wenn du das nicht hast wollen und du hast trotzdem wollen, den Fußball schauen, natürlich hat es immer irgendwelche shady, dubiose Streams im Internet, hast immer gefunden, aber du weißt halt nicht, was du dir dort einhandelst. Qualität ist meistens mies gewesen.
Sie sagen, beim SRF auch nicht gut, hat der Film
gemacht. Ja, aber also, nein, da reden wir über eine andere, ganz eine andere Dimension von schlecht, weißt du? So ja. Streams, wo wirklich am der Heide irgendwann gehostet wurden. Also, und das ändert sich jetzt mit dem SFL-Portal, man wird es sehen. Ja, und dann kommen wir mal zum dritten Thema und da kommt mir jetzt wirklich kein guter Segway in den Sinn oder doch vielleicht Daten. Und VPN, aber das wird er auch nicht mehr nützen.
Du hast es probiert.
Genau. Firefox, unser beliebter Browser, führt ein neues System ein, im Moment nur auf ein paar Testseiten, sogenannte Privacy Preserving Attribution. Und dort geht es darum, dass Firefox selber, also Mozilla, sagt, hey, wir haben ja verschiedene so Do-Not-Track Schutzmassnahmen, weil Mozilla ist ja bekannt dafür, dass sie sich sehr für den Datenschutz einsetzen. Okay. Wir haben verschiedene Methodiken gehabt, wie wir Daten von unseren Kunden und Kundinnen geschützt haben, vor dem Tracking von Werbetreibenden und so. Und es ist jetzt einfach aber absehbar, dass das einfach irgendwann nicht mehr richtig funktioniert, weil das Tracking die einzige Möglichkeit für Werbetreibende ist, an die Daten zu kommen. Und das ist wirtschaftlich so lukrativ, dass das in einem Wettrüsten zwischen uns und den Werbetreibenden ausartet, was für uns als einzelne Player einfach nicht zu gewinnen ist.
Mozilla. Ja.
Und darum probieren sie, also sie begründen es ein bisschen mit Schadensbegrenzung, mit dem PPA.
Probieren. Also, und was macht jetzt das? Entschuldigung.
Muss ich vielleicht dort anfangen. Das ist so, dass das trackt im Prinzip deine Daten, tut auf so einen, also sendet es an einen Aggregationsserver, der anonymisiert die Daten und gibt es dann so an Werbetreibende weiter. Weil so kriegen die Werbetreibenden trotzdem die Daten, die sie wollen, wo sie alles daran setzen, dass sie kriegen, aber sie können sie wenigstens nicht einzeln individuell zuordnen. So.
Von wem also da gibt es trotzdem nicht personalisierte Werbung, oder wie?
Das ist dann irgendwie die Frage, was sie mit dem wollen. Also es geht ja darum, also man muss es, ich muss es nochmal erklären, es ist ein bisschen konfus, Entschuldigung. Im Prinzip ist die Attribution, das ist eine Methodik für Werbetreibende, wie sie können die Performance von ihrer Werbung messen. Also wirkt sie und wie gut wirkt sie. Wie viele Leute wie viele Leute sehen den Banner für das und das Produkt und wie viele Leute, die den Banner sehen, klicken dann auch drauf und wie viele Leute kaufen dann im Endeffekt auch das Produkt, das dort beworben wird. Um das geht es bei dieser Attribution.
Und dort ist es dann wie egal, wer genau das da ist, sondern einfach nur Zahlen,
ja, wie viel. Der Werbetreibende ist es wahrscheinlich nicht egal, die würden das natürlich schon gerne wissen. Aber Firefox haben einfach gesagt, hey, wir merken unsere Schutzmechanismen, wie man unsere Dinge komplett kann abschirmen von dem, die werden noch einfach umgangen von einer Industrie, die einfach sehr mächtig ist und wir können nicht nach. Wir können das Wettrüsten so nicht gewinnen. Wir können nicht unsere Schutzmaßnahmen in dieser Pace verbessern und absichern, wie sie von dieser Werbeindustrie umgangen wird, um gleich an die Daten zu kommen.
Mhm. Also, Ziel einfach so, es kostet viel mehr, um da versuchen, zum Eingrenzen, als zum
ja, Geld das ist vor allem auch, es ist vor allem halt dann auch nicht effektiv. Das ist ja der springende Punkt. Es geht schon hauptsächlich um den Datenschutz.
Ja.
Und darum machen sie jetzt so ein bisschen probieren sie, sich ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen, indem sie sagen, hey, wir probieren jetzt eine Technologie aus, wo wir den Werbetreibenden dann irgendwo schlussendlich die Daten geben, aber halt dann nicht zuordnenbar sind zu den Usern, um so ein bisschen den Datenschutz noch zu bewahren.
Weil, also, und sie sagen, da ist besser aufrechterhaltbar, zum
Sanitär. Genau, mit dem, kannst du die Industrie zufriedenstellen. Und was dort aber kritisiert, also es sind eigentlich zwei Sachen, die kritisiert werden. Das eine, also drei, generell A, es ist eigentlich, also für viele Datenschützer, ich sage, hey, dir geht auf. Dir geht auf mit dem. So, ihr könnt das noch lange irgendwie, weiss der Teufel, wie verkaufen. Das ist einfach ein Zugeständnis an den Werbetrieb. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist ein Problem, wie sie es kommuniziert haben, weil sie haben das gemäss Datenschützer, das sagt Mozilla jetzt auch, wir haben das schlecht kommuniziert, das ist ein bisschen durch die Hintertür gekommen, man hat die Leute nicht ausreichend über das informiert und aufgeklärt und so. Das ist ein bisschen problematisch. Und das Dritte ist, du kannst nur opt-outen. Das bedeutet, die Funktion kommt und sie wird automatisch aktiviert sein in der Firefox-Version 128. Und du musst dann selber in der Ding umenuschen, in den Einstellungen umenuschen, wo du das deaktivierst. Und das ist einfach, da sagen Datenschutzexperten, das ist eine Bevormundung der Leute.
Aber du kannst es deaktivieren?
Du kannst das deaktivieren. Es ist nur so, irgendwann gibt es halt die ganzen Do-Not-Track-Schutzmechanismen nicht mehr. Und dann, wenn du das deaktivierst, musst du halt dann irgendwie andere Massnahmen ergreifen, um dann deine Daten irgendwie zu schützen. Und
genau, dann ist es nicht mehr sonst automatisch im Firefox integriert.
Weil das sagt da genau so, argumentiert Firefox, so, hey, look, wenn wir Opt-in-Strategie gewählt hätten, das heisst, die User müssen zustimmen oder das ablehnen, dann wird das jeder grundsätzlich einmal ablehnen. Hm. Weil er denkt, oh nein, meine Daten. Aber ein grosser Teil von diesen Leuten ist dann nicht klar, was denn alternativ zu tun ist, um ihre Daten zu schützen. Das ist so der Average Joe, der nachher einfach offen im Web rumsurft. Und in der Opt-out-Strategie sind so die das eh nicht mitbekommen, denen ist das allweil auch gleich. Und die dort im Thema drin sind, die wissen auch, wo man das deaktivieren kann, und die wissen dann auch, was die Alternativen sind, um ihre Daten zu schützen. Das ist so ihre Argumentation. Mhm. Genau. Und was dann noch dazu kommt, ist die Technologie ist so ein bisschen in einem experimentellen Status. Firefox sagt auch, ja, wir haben momentan das, aber auch nur in wenigen Testzeiten ist das aktiv und so. Mhm. Und dann ist eben der vermeintliche Plot-Twist gekommen. Firefox hat nämlich vor ein paar Wochen, ich glaube sogar im Juni ist es gewesen, oder im Mai, haben die Firma Anonym gekauft. Das ist so eine Start-up, wo sich genau mit dieser Thematik beschäftigt und die Technologien entwickelt. Und da, so die Datenschutzexperten sagen jetzt, das ist ein bisschen schwierig, wenn euch das auch gehört, weil dann partizipiert ihr ja finanziell von dieser ganzen Werbeindustrie. Und wenn euch das gehört, dann ist es ja dann zu einem späteren Zeitpunkt relativ einfach, die Technologie so umzubauen, dass dann halt trotzdem auch die individuellen Daten an die Werbetreibenden rausgehen, wenn dann halt einfach nur die Summe stimmt, oder? Aber da verwehren sie sich dagegen und sagen, nein, das PPA, das ist eine Strategie, die vom World Wide Web Consortium schon seit vielen Jahren in Entwicklung ist, und man kann das auch auf GitHub überprüfen, dass Privatsphäre dort an oberster Stelle steht und es gibt keine anderen Pläne. Also es ist ein bisschen ein Hickhack, wie das genau aussieht.
Okay, aber jetzt für mich als Anwender, also bis jetzt, wenn ich Firefox gebraucht habe, konkret, dann bin ich standardmäßig nicht tracked worden. Also dass ich irgendwie anschaue, welches Werbebanner, wo ich draufklicke, was ich nachher mache.
Kennst du mit den Do-Not-Track-Dings, genau. ist das dann nicht eben...
Und jetzt, wenn ich eine neue Version ablade und nichts mache, dann werde ich tracked, aber zwar... Also dann werden meine Daten anonym nachher... Also ich werde getrackt, die Daten werden aber anonymisiert und dann anonymisiert an die Werbetreibenden weitergegeben.
Genau, also man muss sagen, es ist eben ein experimenteller Status und es gibt auch nur, das PPA ist nur auf irgendwelchen Testseiten aktiv, auf welchen weiß ich nicht. Also, okay, also unter den Einschränkungen hat sich jetzt noch nicht wahnsinnig geändert. Sie haben jetzt einfach die Technologie grundsätzlich dem Browser-Version mal beigefügt.
Ja.
Aber ja, es ist halt so ein bisschen während den Anfängen stimmig, oder?
Ja. Also gut, eben, ich sage jetzt mal, sie würden das umsetzen, dann wäre das so, dass ich dann nachher anonymisiert getrackt wird, wenn ich das nicht opt-oute. Und wenn ich aber opt-oute, dann werde ich für den Moment wahrscheinlich wieder nicht mehr getrackt. Aber irgendwann greifen die Mechanismen nicht mehr, die es bis jetzt hatten.
Genau.
So, okay.
Das ist, also das ist die Prognose von Mozilla. Oder?
Okay.
Und es ist ein bisschen eine heikle Geschichte dort. Und das sorgt für momentan sehr viel Aufregung.
Wie ist das bei, also vielleicht, falls du das weißt, ich weiß nicht, bei anderen Browser tracken die mich sowieso?
Also
Chrome.
Chrome ist ja das, gibt's ja das Topics API, wo so die Werbetreibenden bei Chrome anfragen. Also Google hat so ein bisschen das Monopol eigentlich auf deine Daten bei sich und gibt das so thematisch raus. Also weißt du, so an was für Thematiken du Interesse hast, ohne dann auch dort genau zu sagen, wo du draufgeklickt hast und wo nicht und so, sondern halt einfach eben Topics. Die Topics.
Ja, also du kannst, glaube ich, auch nachschauen, dann so, hey, schau, mein Interesse ist eben bei Fußball. Und dann wissen alle, die mit Fußball zu tun haben, ob sie irgendwelche Trikots verkaufen. Ja, genau. Also, dass die können irgendwie das anschreiben oder
so
schalten.
Also, dort wird schon Geld mitgemacht. Und bei, was gibt es noch? Safari?
Ehrlich, kein Blaze.
Safari wisst ihr auch.
So bin ich überfragt. Tendenziell macht ja Apple, gibt einem ja immer so ein bisschen das Gefühl, man ist
safe. Ja, eben.
Absolut safe, ja.
Darum, ich weiss jetzt nicht, ob das nur ein Gefühl ist, oder ob das...
Ja, also da muss ich da sagen, eben bei Google und also bei Chromium-basierten Browser weiss ich jetzt das per Zufall, weil das auch kürzlich wieder in einem Artikel behandelt wurde.
Aber da wäre auch spannend, um ein bisschen Alternativen zu finden. Der Phil ist ja auch so jemand, der immer so ein bisschen schaut auf ihren Browser.
Brave.
Vivaldi war, glaube ich, auch nicht schlecht früher.
Vivaldi oder einfach... Tor. Also einfach Tor-Browser und ein VPN. Und dann bist du halt einfach wieder geschwindigkeitsmäßig unterwegs wie Anna 1992, aber hey.
Aber dafür safe.
Dafür safe, genau. Das ist dann immer so ein bisschen das Ding. Okay. Ja, dann, wenn ihr sonst keine Fragen mehr dazu habt, dann wechseln wir doch mal in unseren Big Screen.
Noch ganz viel, aber wir haben keine Zeit mehr.
Ja, das stimmt.
Ja, sag nicht.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, der Mann mit den 1000 Kindern. Es ist nicht eure Verlobte, oder?
Hoffentlich nicht, er ist noch Single. er ist noch zu Hause, wenn das jemand will. Ich rate es aber nicht, weil ihn schon ganz viel haben wollen. Der Mann mit 1000 Kindern ist etwas vom Absurdesten, was ich in letzter Zeit echt gesehen habe. Es ist eine Dokumentationsserie übrigens, also es beruht auf einem wahren Fall. Die Serie geht in 3 Teile an 40 Minuten, ungefähr 2 Stunden. Könnt ihr auf Netflix schauen. Und es geht in dieser Dokumentation um den Fall von Jonathan Jakob Meyer. Der ist ein Niederländer, wo es per Samenspende geschafft hat, an die 1000 Kinder zu zeugen. Das hat der Titel ein bisschen kurz 1000. Vorweg. Die Zahl ist übrigens eine Schätzung. Es wird immer wieder von weniger und so gesprochen. Schlussendlich ist dann noch so ein bisschen, hey, wenn wir jetzt alles miteinander zusammennehmen und überschlagen mit Dunkelzahlen, whatever, könnte es sein, dass es auch etwa 3000 sind.
Oh,
also absolut oberabsurd.
Absurd, ja.
Es ist echt wüst. Und also... Jedenfalls in dieser Dokumentation geht es dann eben darum, hey, wer ist eigentlich der Jonathan und wie ist er zu dem gekommen, um so viele Kinder zu zeugen? Und es wird auch natürlich angeteasert, dass sie wollen bremsen. Das wird am Anfang noch nicht ganz klar gesagt, natürlich. Und in diesen 3 Teilen, die sind so ein bisschen aufgeteilt. Im ersten geht es dann zuerst einmal nicht um ihn selber explizit, sondern um verschiedene Schicksale. Hauptsächlich aus den Niederlanden, wo Frauen und Pärchen ein Kind haben wollen. Und sie sind natürlich auf Samenspende angewiesen in diesen Schicksal. Beispielsweise ein lesbisches Pärchen, das jemand gebraucht hat. Oder auch ein Heteropaar, das gefunden hat, hey, mein Mann hat sich einer Vasektomie unterzogen, weil er schon 3 Kinder hat aus der ersten Ehe. Wir wollen aber gerne zusammen nochmal eins. Ist nicht rückgängig machbar, kommt auch nur eine Samenspende-Frage. Auch alleinstehende Frauen, die finden, hey, ich habe keinen Partner gefunden. Gibt es ganz viele verschiedene. Und so 2-3 Perle werden am Anfang so ein bisschen gezeigt und die werden interviewt. Und die erzählen dann so ein bisschen, wie es zu inneren persönlichen Samenspende gekommen sind. Die Sache fängt da schon sehr absurd an. Die erste Frau, die dann so erzählt, ja, hey, eben, sie ist aus den Niederlanden, sie hat so ein paar Möglichkeiten, es gibt Samenbanken. Ihr war es ein bisschen peinlich, da irgendwie direkt auf so etwas Offizielles zuzugehen. Sie hat gefunden, komm, ich schaue mal, was alles auf Webseiten so gezeigt wird. Also ich finde persönlich so, wenn du so etwas machst, ist das nicht meine erste Anlaufstelle in dem Sinn, aber gut, sie ist mal ein bisschen googeln. Und dann hat sie im Internet eine Webseite gefunden, eine niederländische Webseite namens Kinderwunsch. Also ist auf Niederländisch geschrieben, aber auf Deutsch heisst es Kinderwunsch. Und dort sind einfach so verschiedene Männer aufgelistet gewesen, mit Namen, Alter, Beruf und einer Mailadresse. Also Gmail, whatever. Nicht eine sehr offizielle Webseite. Und aber dann einfach so.
Schreiben und irgendwie dort kaufen, oder was?
Genau. Also es ist so ein bisschen. In diesen Personen, du hast sie können anklicken, es hat ganz kleine Beschreibungen, wie sie dazu kam, was das für eine Person ist, was sie gerne macht oder warum sie eine gute Person wäre. Und sie hat dann die Interviewte hat gefunden, hey, komm, ich schreibe jetzt da mal einfach einen an, wo mir der Name sympathisch vorkommt. Ist gestanden, ja, er ist ein Anwalt und geht gerne ein bisschen reisen und whatever, ist ein fröhlicher, positiver Mensch natürlich. Dem hat sie dann geschrieben und der hat dann offiziell Leon geheissen. Sie hat dann aber gemerkt, schnell, dass ein mega komischer, der hat irgendwie im Hinterkopf einen Abend gehabt, wo er dann Fotos geschickt hat und so und hat auch sehr komisch geantwortet. Sehr unsympathisch hat sie gefunden. Gut, es hat ja noch eine längere Liste. Ich schreibe mal den zweiten an. Der hat Martin geheissen und bei dem hat sie sich sofort wohlgefühlt. So als hätte sie den Jackpot gewonnen. Das ist ein mega stark, hat direkt Fotos mitgeschickt natürlich, mega nett geantwortet und freundlich. Blonde, lange Locken hatte, freundliche blaue Augen, sportlich unterwegs. Also eigentlich, oder? Das, was man sich wünscht, weil sie das Kind, wenn man mal ein bisschen oberflächlich das Ganze anschaut. Und sie hat dann so ein bisschen mit dem hin und her gemailt, oder, um ein bisschen besser kennenlernen. Und der hat dann aber immer so ein bisschen mit einem anderen Namen geschrieben. Sie war dann ein bisschen verwirrt und hat dann nachgefragt. Und er hat so gesagt, ja, er hat natürlich seinen Zweit- und Drittnamen benutzt und würde auch ein bisschen gerne anonym bleiben. Schlussendlich hat er dann aber den richtigen Namen rausgegeben. Jonathan natürlich. Mhm. Und der hat einen YouTube-Channel. Und dort ist sie dann ein bisschen schauen und hat gesehen, ah, das ist ein mega herziger. Der geht immer so ein bisschen umreisen, erzählt schöne Sachen, wie du quasi dein eigenes Leben aufbaust und dich ein bisschen selber findest und so. Macht Musik natürlich oder so ein bisschen fühlst du mich, spürst du mich. Der ist in ganz Europa offenbar umgereist, das ist auf dem YouTube-Channel ein bisschen gesehen, aber auch irgendwie in Mexiko und in Kenia. Also der ist überall unterwegs gewesen, ganz spannend. Und ja, dann hat er so ein bisschen von sich erzählt und wie er zu dieser Samenspendeaktion natürlich gekommen ist, oder? Da will man natürlich auch wissen, hey, wieso spendest du einfach random Leute? Er verlangt auch nichts dafür übrigens. Okay. Und er hat eben dann so erzählt, ja, ein Kollege von ihm sei unfruchtbar gewesen und er sagt dann auf die Idee gekommen, hey, bei so Sachen kann man gut helfen. Und Samenbanken haben gefunden, hey, na, die wollen auch nur Geld mit dem Ganzen verdienen und er will ja da oder aus reiner Nächstenliebe machen.
Aber hat er denn Access zu einem Labor oder folgt die Spende oldschool?
Die Spende ist ziemlich oldschool. Er hat sich mit dieser Frau oder mit diesen anderen Schicksal, die da am Anfang erzählt werden, getroffen. Und hat da eigentlich immer, er hat einfach in einen Becher rein gemacht. Und dann haben sie da probiert zum Einführen. Manchmal mit einer Spritze ganz, ganz wüst. Und manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht. Die eine Frau hat dann gefunden, hey, komm, dann machen wir es oldschool. Auf natürlichem Weg, wie sie da immer so schön beschrieben haben, dass es sind auch Sex gehabt, wenn sie da einen Sprung gehabt hat. Und das hat dann eigentlich funktioniert. Und die Frauen haben auch gewusst, hey, das hat er mit 2-3 anderen Frauen gemacht. Mehr als 5 Familien würde er auch nicht helfen mit dem. Oder falls die Frauen dann noch ein zweites Kind wollen oder so, weisst du nie, artet sonst zwischen aus. Das war so der Stand von diesen 1, 2, 3 Frauen, die am Anfang vorkommen. Und dann merkst du, so, wie das so richtig, es hat eigentlich so den ganzen Ball dann so ins Rollen gebracht, oder? Weil die Frauen sind so gewesen, ja gut, der hat 2, 3 anderen geholfen, kann ja nicht so schlecht sein. Und nach ein paar Jahren dann aber, also er ist seit 2007, hat er das gemacht, ist dann rausgekommen, dass in Den Haag, also in dieser holländischen Ortschaft, wo er herkommt und wo die Frauen quasi ihre Samenspende bekommen haben, hat es dann in der Schule einfach Kinder gegeben, die hure ähnlich ausgesehen. Also so richtig, hey, da könnte mein Zwilling sein. Und die Mütter sind ein bisschen suspicious geworden und sind dann natürlich bei den anderen Müttern nachfragen, du, hey, sorry, darf ich fragen, hast du auch irgendwie Samenspende bevorzugt bei dir und so? Und es ist natürlich am Anfang ein peinliches Thema, darum ist es ein bisschen spärlich vorangegangen. Aber die haben dann natürlich herausgefunden, hey, wir sind das Dritte aus Den Haag, schon noch lustig, so, haben wir gerade den gleichen verwischt.
Also eben, vielleicht und, muss ich nur sagen, also, so lustig ist es dann am Schluss nicht, weil einfach dann irgendwie x-tausend Kinder potenziell und wahrscheinlich noch auf engem Raum.
Genau, hey, da weiß am Anfang halt noch nicht. Und
Eben.
Und du weißt es genau, und die wissen es gegenseitig nicht, und dann hast du natürlich dann die Chance, dass halt einfach irgendwie incestuöse Beziehungen und
okay. Aus dem Grund hat man dann normalerweise, gerade bei Samenbanken, die offiziell sind, hat man da Grenzen. Also es gibt Richtlinien, das ist eh das Lustigste. Es gibt so Richtwert, wo die Samenbanken sagen, hey, look, also in den Niederlanden ist es maximal 25 Kinder, wo du darfst zeugen bei einer Samenbank und du musst unterschreiben, hey, look, ich tue nur bei dieser Samenbank spenden. Gut, die Frauen sind dann so gewesen, ja, fuck, ist nicht so lustig. Haben dann gemerkt, dass es über 20 Frauen sind in Den Haag, wo alle beim gleichen Samenspender geholt haben. Und es ist dann auch rausgekommen, hey, es wird ein Arzt eingeblendet, der erzählt dann eben so, wie das bei ihnen so läuft, mit diesen Unterschriften und mit diesen Beschränkungen. Und die Samenbank sind eben dann angeschrieben worden, wegen dem Jonathan. So, hey, lasst Leute, da ist einer, der hat schon inzwischen über 150 private Samenspenden vollzogen. Und das Problem ist natürlich auch, der ist nicht nur bei dieser Samenbank gewesen, sondern noch in 10 anderen. Also insgesamt 11 Samenbanken in den Niederlanden, wo er einfach regelmäßig besucht hat und einfach quasi vorgeschwindelt hat, dass es die einzige ist. Dementsprechend ist es wahnsinnig ausgeartet. Und es wird dann so erzählt, hey, wie haben die Frauen sich gefühlt? Die sind ja völlig zu nebsten Schuhen gewesen. Und so, hey, eben genau, incestuös. Hey, wir kommen alle noch aus der gleichen Ortschaft. Und unsere Kinder verstehen sich auch noch so damit gut. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt, oder? Du kennst so da ein bisschen das Genetische, nennt man auch Star Wars sagt Hallo, Luke und Leia-Komplex. Also wenn die Kinder, wo nicht zusammen aufwachsen, sich so direkt verstehen, sich zueinander hingezogen fühlen, da gibt es wirklich wissenschaftlich beleidigt, das ist so. Und das passiert natürlich diesen ganzen Kindern. Und die Frauen sind völlig überfordert gewesen, die Mütter haben nicht gewusst, was machen und haben dann angefangen zu googeln und recherchieren und ein bisschen Detektiv spielen. Und die erklären dann, ja, hey, wir haben andere Mütter gesucht, wir haben eine Facebook-Gruppe gegründet und haben uns zusammengetan und haben gemerkt, es wird immer mehr und der hört nicht auf. Und die haben natürlich Kontakt mit dem gerade teilweise. Und er hat einfach allen Frauen etwas anderes erzählt. Es ist absurd. Der hat, weißt du, ja, 3, 4. Und dann, es sind schon 20 und so. Ja, vielleicht sind es auch 50. Aber ist doch schön, oder? Ich will dir ja allen nur helfen. Und du hast so gemerkt, er ist ein absoluter Psycho, der wie nicht versteht, dass das etwas Schlechtes sein könnte. Wenn er so sagt, ja, hey, und ich mache meine YouTube-Videos, oder? Das ist ein perfektes Vermächtnis für die Kinder, die mich nicht immer sehen. Und Es wird dann so mega aufgeschaukelt und im zweiten Teil geht es dann mehr eben in, wie hat er das genau gemacht, weißt du, so sein Werdegang. Und dass er dann eben nicht nur in den Niederlanden war, sondern eben, der ist weltweit umeinander gereist, oder? Da hast du ja auf den Videos gesehen und dann hat man nachschauen, er ist in Samenbanken auf der ganzen Welt gewesen. Und ich weiß nicht, ob euch Cryos etwas sagt. Das ist so die grösste Samenbank weltweit, die steht in Dänemark, hat auch mehrere Ableger. Und die Samenbank, zu der ist er natürlich auch gegangen. Und die tun international verschiffen und weitergeben. Also die tun exportieren.
Okay. Es ist ein bisschen wie der moderne Genghis Khan oder so, nicht?
Genau, auf der sind auch, der hat ja irgendwie 2000 Kinder oder so.
Ich glaube, man sagt irgendwie, dass ich weiß nicht, wie viel Prozent der Weltbevölkerung irgendwie von dem abstammt, in irgendeiner Form. Also, oh Mann. Der einfach durch Asien gezogen ist und halt, ja.
Genau, und der Jonathan hat einfach auch gemacht und ist völlig grössenwahnsinnig geworden mit dem. Es ist eh nicht krass. Und sie hat dann alle Mütter so gesagt, ja, wieso macht er so etwas? Ich habe mich dann auch so gefragt, hey, hat er Grenzen? Oder weißt du, was muss da für ein Mensch sein, dass der irgendwie...
Also es ist so ein Gottkomplex schon fast, oder?
Ja, voll.
Oder es hat ein bisschen etwas so, hey, ich bin so mächtig, ich kann jetzt einfach irgendwie die ganze Welt irgendwie... mit mir bevölkern.
Das muss ja irgendwie so sein, weil ich meine, wenn eben die Oldschool-Methode ja nur einen Bruchteil von dem ausmacht, dann ist es ja mal nicht das. Denn das Monetäre ist es sicher auch nicht, weil reich wirst du nicht.
Ja, ja, da habe ich mich eben zuerst auch noch so gefragt, wie reich ab dem? Oder weißt du, wenn du überall auf der ganzen Welt rumreist? Und bei Cryos habe ich jetzt nachgeschaut, dort kriegst du für eine Spende irgendwie 70 Franken umgerechnet. Höchstens 800 im Monat. Also du musst etwa viermal im Monat spenden und so, also regelmäßig, damit du quasi zu dem Geld kommst. Du kriegst noch ein bisschen etwas an deine Fitness angezahlt von Cryos, wenn du dich sportlich betätigst. Habe ich auch noch lustig gefunden. Aber an sich lohnt es sich eigentlich nicht. Oder du musst ja auch noch auf Dänemark oder whatever, wo immer du auch bist. Das kann es nicht sein. Darum eben so ein bisschen der Komplex, den er hat. Und es ist wirklich, es ist so, und es kommt immer noch mehr dazu. Und so, dann ist er irgendwie auf Kenia und in Kenia offenbar suchen sie mega fest nach Europäern. Und die haben dort Samenbanken, wo du kannst in Kenia 2 Wochen Ferien all-inclusive machen. Und dann melken sie dich einfach wie eine Kuh. Also du gehst dann einfach jeden Tag und spenden 2 Wochen lang.
Oh,
absurd. Die haben null Limiten dort. Es ist eh nicht krass. Und eben, es gibt so gesetzlich gibt's absolut keine Grundlage. Und vor dem Problem sind die Mütter dann alle gestanden und die mussten sich irgendwie zusammentun und irgendwie einen Anwalt finden und sagen, hey, schau, es gibt eigentlich keine gesetzliche Grundlage, aber kann man den irgendwie aufhalten? Und da wird dann erzählt und du denkst einfach, es ist wie ein schlechter Horrorfilm. So.
Ja, wirklich, ja.
Stell dir mal vor, du musst sagen, hey, sorry, mein Sohn, aber du hast 1000 Geschwister.
Ja,
und
ja,
am besten suchst du einfach keine, die blond ist und blaue Augen hat.
Ja, ja, das Risiko ist groß.
Es ist mega krass. Also, ich finde, man muss es einfach gesehen haben, weil es kommen so viele Sachen noch dazu, die es immer noch absurder machen und wo zeigen, ja, was für eine Machtposition man eigentlich kann haben, ohne dass man ihn aufhalten
kann. Mhm. Ja,
also habe ich sehr, sehr erschreckend gefunden. Und ich finde es mega wichtig, dass man so Zeuge mal ein bisschen, ja, in die Öffentlichkeit
bringt. Und die Serie ist auch gut gemacht. Oder
es ist sehr cool gemacht. Es ist wirklich, du siehst so immer die Leute, die ein bisschen erzählen, die haben manchmal, das sind halt Mütter, oder? Die haben mich manchmal ein bisschen gestresst, weil ich gedacht habe, weißt, sind da nicht vorher mal irgendwie ein bisschen, weiss auch nicht, auf den eingegangen oder haben ein bisschen mehr nachgeforscht, was da eigentlich für einen ist. Ich meine, du lässt dich schließlich schwängern von irgendjemandem.
Ja,
ich finde das schon noch krass. Also ich habe nie verstanden, dass man es...
Ja. Also weißt du, ich meine, für das gibt es ja eigentlich so Einrichtungen auch. Weißt du?
Genau. Aber es ist wirklich, es hat einen mega schönen Aufbau. Eben, es fängt so mit denen an, die mega privat waren und dann sind sie weitergegangen eben zu Berlin, die dann zu Samenbanken, offiziellen Samenbanken gegangen sind und wo die einfach das gleiche Problem hatten, weil die Samenbanken nicht untereinander kommunizieren und halt wirklich einfach Geld machen mit dem. Und da wird so mega, mega krass aufgeschaukelt. Also die Serie selber, finde ich, ist auch gut gemacht. Also, und, ja. Also manchmal musste ich einfach lachen, weil ich nicht wusste, wie ich reagieren soll auf das alles. So das heftig. Ist
so absurd. Oder?
Mhm. Ja, also sehr absurd.
Gut, das ist der Mann mit den 1000 Kindern. He? Nicht mit den 1000 Gesichtern. Oder vielleicht auch. Und mit dem sind wir schon am Ende von unserer Podcast-Folge heute. Und ich bedanke mich herzlich bei euch beiden. Und auch bei euch draußen, dass ihr uns gelost habt. Und ich sage Tschüss.
Ciao miteinander.
Ciao miteinander.